Willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit Miku zu seinem XOXO, das Highschool-Rollenspiel, unterhalten. Wie immer habe ich dir alle Links zur Episode und zu den nächsten Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Und los geht's. Dann freut es mich, dich begrüßen zu dürfen in einer weiteren Folge des Drachentöter-Podcasts.
Hallo Mike. Hallo ZuhörerInnen.
Mit wem sprechen wir jetzt gerade?
Ich bin der Michael, ich werde in der Regel Miku genannt und ich schreibe ein eigenes Rollenspiel, weil mir neben der Organisation von 3 Conventions und Brettspielbereichen auf anderen Cons ich mich noch nicht ausgelastet gefühlt habe.
Wie bist du zum Thema Rollenspiel gekommen? Brettspiele ist ja kein Thema, nicht? Das ist ja meistens von den Eltern geführt oder von den Schulen und Ähnlichem. Aber wie bist du zum Thema Rollenspiel gekommen?
Ich hatte damals eine Lebensgefährtin, die war Rollenspielerin und durch die bin ich dann mit auf eine Rollenspielcon, die in Fußnähe zu mir war und bin dann dort zu meinem ersten Erwachsenenbrettspiel gekommen, was also halt kein Kinderspiel war, sondern damals ein Living Card Game und da dann zu Turnieren in Fantasy-Spiele-Läden und dann habe ich natürlich ganz viele Brettspiele gekauft und Sammelkartenspiele und auch noch nicht direkt Rollenspiel, aber bin dann zum Tabletop gekommen und von Tabletop-Treffen zu Rollenspielern, wo ich dann in die Runden gekommen bin. Und so kam ich dann auch endlich zu eigenen Runden, so 10, 15 Jahre, nachdem ich schon mal Rollenspiele als Kind hatte, die niemand mit mir spielen wollte.
Okay. Was waren die, die du als Kind hattest, die keiner spielen wollte?
Das war AD&D hatte ich auf jeden Fall. Die Grundbox und ich hatte mehrere Boxen vom Schwarzen Auge. Das müsste 2. Edition gewesen sein. Ich glaube, von Schmidt-Spiele damals, aus zu einer Zeit, wo in jedem Spielzeugladen so ganze Regale voll mit Boxen und Büchern waren.
Schön war die Zeit, ja.
Ja, theoretisch, wenn man studiert hätte, wo das scheinbar jeder gespielt hat, wäre das sicher cool gewesen. Aber ich habe ja gar nicht studiert und vielleicht ist das deswegen an mir vorbeigegangen.
Also ich habe ja auch nicht studiert und in meinem Bekanntenkreis waren die Rollenspieler eigentlich alles nicht Studierte.
Oh.
Das ist erst später gekommen dann, ja, mit Vampire rausgekommen ist.
Ich hatte damals die ganzen Rollenspieler, die ich kennengelernt hatte und in die Spielrouten, wo ich reinkam, das waren immer alles Leute, die studiert haben und vor allem oder noch am Studieren waren und auch ganz viele, die das halt während des Studiums kennengelernt hatten. Und ich kannte wirklich damals in meinen ersten Jahren als Rollenspieler gar keine Menschen, die als Nicht-Studenten Rollenspieler waren. Auch wenn es die natürlich auch gibt.
Und was war dann so die erste aktive Runde, wo du mitgemacht hast? War das dann eine D&D oder DSA?
Das war eine Star Trek-Runde.
Ich bin verblüfft.
Ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben D&D gespielt. Und DSA habe ich tatsächlich auch nur mit meiner damaligen Lebensgefährtin mal ausprobiert und das hat mir nicht gefallen.
Star Trek finde ich genial. Das heißt, das war noch die alte Box aus den 80ern?
Nee, das war damals, war das dann schon zu Zeiten von DSA 4. Aber generell, also es hat sich für mich schnell herausgestellt, ich mag halt gerne was Erzählerisches, ich mag gerne so richtiges Charakterspiel mit Charakteren, die alle irgendwelche spannenden Hintergründe haben und irgendwelche schwerwiegenden Probleme, die man ausspielen kann. Das hat mir immer gefallen. Und alles, was eine hohe Komplexität hatte, wie Seitenblättern auf DSA-Bögen oder Hacker-Regeln bei Shadowrun, die mir dann jedes Mal der Spielleiter neu erklären musste, das war halt einfach nicht so meins, weil das war mir zu technisch, zu regellastig, zu würfellastig und hat mir nicht so diesen Spaß gegeben, den ich halt hatte, wenn ich einfach die kuriosen Eigenheiten eines Charakters ausspielen konnte.
Das heißt, die Zeit, wie Vampire rausgekommen ist, wo ja das große Aufleben des Storytelling-Games war eigentlich für dich so der Punkt, wo du eingestiegen bist eigentlich dann, also Mitte, Ende der 90er.
Nee, das war erst irgendwo so 2008, 2009 oder so müsste das gewesen sein.
Ja, da hat es dann schon sehr viele gegeben, ja. Da war ja PPDA auch schon ziemlich verfügbar oder bekannt.
Also ich weiß, die Star Trek-Runde lief jetzt nicht so lange und wir haben dann später, haben wir Splittermond eine regelmäßige Gruppe gehabt, wo das noch relativ neu war. Nein, falsch, nochmal zurück. Wir haben dann eine Shadowrun-Runde gehabt und wo dann die Gruppe keine Lust mehr auf Shadowrun hatte, haben wir Splittermond gespielt. was da schon eine Zeit lang raus war. Das heißt, ungefähr wo Splittermond neu war, hatte ich dann quasi so die feste Shadowrun-Runde. Und zu der Zeit war auch das Game of Thrones Rollenspiel was Aktuelles.
Ja, das mit 2.8, 2.9, 2.10 um den Daumen rum, würde ich sagen, ja, da liegst komplett richtig, ja.
Ja, also dann hatte ich halt Shadowrun und Splittermond als feste Runden. Game of Thrones hatten wir eine feste Runde. Man hat dann auch so ein paar einzelne, mal so One-Shots mit was anderem gemacht. Und wo ich dann relativ schnell drauf gestoßen bin, war Cthulhu. Und das hat mir auch so am besten gefallen, weil das war einfach so mein Rollenspiel. Einfach so Charaktere spielen. Und wenn ich was würfeln muss, dann werfe ich einmal meinen W100 und habe ein Ergebnis. Und weiter geht's mit dem erzählerischen Teil. Und lange Kämpfe gibt's ja bei Cthulhu auch nicht, weil entweder hat man Glück oder man ist halt tot, ne?
Ja.
Gesagt.
Sehr
aber schön ausgedrückt. Das war für mich dann halt auch so dieses, das ist für mich die Regelkomplexität, die genau das Richtige ist für mich. Du hast zwar verschiedene Möglichkeiten und kannst verschiedene Sachen können, aber es ist mechanisch sehr einfach und du hast halt mehr was Erzählerisches und halt vor allem auch keinen Kampffokus, weil das hat mich zum Beispiel auch bei Splittermond, ich will es nicht sagen, gestört, weil ich hatte ja Spaß in den Gruppen. Aber auch da waren dann die Kämpfe für mich immer zu lang. Wenn dann so ein Kampf eine Dreiviertelstunde oder Stunde dauern kann und man muss dann dran denken, wie lang geht meine Aktion, dann hat man diese Tickleiste und das zieht sich halt einfach so in die Länge. Und man macht nicht mehr wirklich so klassisches Rollenspiel, sondern im Grunde Kampfspiel mit ich mache jetzt die Aktion, ich mache jetzt diesen Angriff und statt seinen Charakter wirklich auszuspielen und zu erzählen.
Ja, da würdest du dann bei D&D auf alle Fälle nicht glücklich werden.
Ja, aber es ist halt eine Geschmackssache. Ich kenne ja sowohl Leute, die DSA spielen und damit Spaß haben, was ja auch mit zu den besonders komplexen gehört. Aber ich bin ja zum Beispiel auch, es gibt hier die deutsche D&D 5 Community. Das ist ja ein großer deutscher Discord-Server, der mittlerweile der größte deutsche Rollenspiel-Server ist mit über 11.000 Usern. Und mit denen habe ich ja auch gemeinsame Projekte, also ich veranstalte mit denen zusammen eine Convention und bin dadurch mit vielen von dort mittlerweile auch gut befreundet. Und daher weiß ich ja, dass es sehr, sehr vielen Leuten gefällt und die da mega viel Spaß mit haben. Genauso wie viele D&D-Spieler auch mit ganz anderen Systemen Spaß haben. Ja, heutzutage ist es ja auch häufiger so, dass gerade jüngere Leute, die auch die Sachen, die vielleicht Rollenspiel auf Twitch oder so sehen, ja dann auch quasi, die kennen den Begriff Dungeons and Dragons, weil den sieht man vor allem auch in internationalen Streams häufiger, bei Stranger Things oder jetzt mit Baldur's Gate 3. Und den Begriff Pen and Paper Rollenspiel kennen viele gar nicht. Ja, das sehen wir dann auch auf Conventions oder die Leute dort auf dem Server. Das ist so ein bisschen so ein geflügelter Begriff, wie wenn ich sage, ich trinke jetzt eine Fanta, auch wenn das in Wahrheit die Hausmarke vom Aldi wäre. Ja, oder Taschentücher bei uns Tempo heißen und so ist Dungeons & Dragons für viele ja mittlerweile einfach ein Begriff für dieses Hobby Pen and Paper Rollenspiel. Dadurch, dass wir heutzutage Internet haben, ja, haben wir ja so viele Möglichkeiten, weil früher musstest du ja erstmal das wissen und woher willst du es wissen? Dann musstest du ja in ein Fachgeschäft oder du müsstest wissen, dass es halt Fanzines gibt, wo man vielleicht ein Rundengesuch machen kann. Und heute hast du ja alles online in Foren, jetzt mittlerweile etwas weniger, aber Social Media, Discord und so. Und die haben dort auf ihrem großen Server, kommen ja quasi jeden Tag neue Leute wegen D&D hin und lernen dann dort, hey, es gibt auch andere Sachen. Und die haben ja seit kurzem auch einen Bereich extra für andere Systeme, um dort Sachen vorzustellen, um über andere Systeme zu reden, Spielrunden zu ermöglichen und auch zum Beispiel einen Bereich, wo Leute auf dem Server, die eigene Rollenspiele schreiben, ihre eigenen Systeme vorstellen können. Und da wird es dann demnächst zum Beispiel auch einen monatlichen Stammtisch für geben, für AutorInnen von eigenen Rollenspielen wie mich und die anderen dort, um sich halt auszutauschen und sich auch gegenseitig zu supporten. Also auch sehr viele coole Sachen abseits von D&D, selbst wenn das so das Erste ist, um dahin zu kommen.
Kommen Sie dahin, weil Sie D&D kennen von Stranger Things oder weil Sie das bei Actual Plays wie Critical Role gesehen haben und sich erhoffen oder erwarten, dasselbe zu finden?
Da bin ich jetzt nicht der Experte für, aber von dem, was ich mitkriege, würde ich eher sagen, Baldur's Gate hat das natürlich sehr unterstützt und natürlich Sachen wie Critical Role, die Sichtbarkeit natürlich auch. Aber ich glaube, sie haben halt nicht unbedingt die Erwartungshaltung, das muss jetzt exakt wie in einem Videospiel sein oder wie in einem Stream, was man gesehen hat, sondern ich glaube, es geht eher um das generelle Spielprinzip und das Feeling. Ich habe halt die totale Freiheit und kann was Cooles machen und auf eine coole Spielweise, die halt anders ist als das, was man vielleicht so vorher kannte. Die gleichen Erfahrungen haben ja zum Beispiel die Leute von der Dragon Legion, die sind ja zum Beispiel auf Comic-Cons und so und machen da Einsteigerrunden und die haben das genauso. Wenn sie die Leute fragen, früher, kennst du Pen and Paper, sagen die häufiger nein. Und wenn man sie fragt, kennst du D&D, dann sagen sie ja. Aber ich habe es tatsächlich auch noch nicht gehört, dass Leute nach einer Demo-Runde gesagt haben, ach nee, das war ja gar nicht wie bei Critical Role, das war ja ein bisschen anders, finde ich doof. Sondern ich glaube auch, wenn man das dann halt selber spielt, selbst wenn das halt ein bisschen anders ist oder weniger cineastisch als in öffentlichen Streaming-Runden, dass einfach das Feeling, da selber drin zu sein mit einem eigenen Charakter, sowieso trotzdem viel besser und intensiver ist als alles, was man in einem Hochglanz-Stream passiv angucken würde.
Ich treffe da immer unterschiedliche Ansätze, beziehungsweise werden mir immer wieder unterschiedliche Dinge mitgeteilt und Erfahrungen, wo es auch Spielrunden gegeben hat, wo Spieler gesagt haben, ja, wenn wir jetzt nicht genau D&D spielen, dann gehen wir wieder. Nach dem Motto so. In Österreich gibt es einen Spruch, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Und ungefähr in dieser Form wurde es schon erlebt.
Ja, gibt es auf jeden Fall auch Leute, ist meines Eindrucks nach aber eher Leute, die zum Beispiel lange eine feste Runde haben, mit einem gewissen Spielstil. Ne? Also zum Beispiel, nur als Beispiel, Leute, die 20 Jahre lang DSA 3 Runde haben, die tun sich dann vielleicht schwerer damit, mit anderen Leuten eine andere Edition zu spielen, weil es halt in verschiedenen Details einfach was anderes ist. Was ja auch okay ist, weil sie haben ja selbst 20 Jahre Spaß gehabt mit der Spielart, wie sie es hatten. Aber gerade Leute, die neu dazukommen und jüngere Leute sind meiner Erfahrung nach sowieso besonders aufgeschlossen, was Neues zu probieren, weil für die ist ja schon D&D neu. Und die stellen dann auch häufig fest, ja, D&D ist cool. Und dann sagt vielleicht der eine, aber ich fände das eigentlich noch besser, wenn man nicht so viel kämpfen würde und weniger Regeln hätte. Oder jemand anderes sagt, boah, ich finde das total geil, aber so mit Science Fiction fände ich es eigentlich viel besser. Und so kristallisiert sich dann auch relativ schnell heraus, dass Leute zwar für die kommen, aber vielleicht es andere Systeme gibt, die deren Geschmack noch besser treffen und womit sie dann noch glücklicher sind.
Kommen wir zu dem Thema, warum wir uns eigentlich heute virtuell treffen, nämlich zu deinem Rollenspiel.
Und das ist mein Stichwort, denn ich schreibe ein Highschool-Rollenspiel.
Ein Highschool-Rollenspiel. Okay. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Also, ich hab wie viele Rollenspieler schon länger im Kopf gehabt, dass man irgendwann mal ein eigenes Rollenspiel schreiben möchte und was man da so, und man hat dann so erste Ideen gehabt, wie man die Regeln gerne machen würde. Wenn ich jetzt sage, ich denke, das geht vielen so, also das denke ich nicht nur, das weiß ich, dass es vielen so geht. Also da würden mir sofort 20 Leute einfallen, denen das so geht. Ich bin aber tatsächlich, ich schaue gerne Highschool-Serien, was jetzt natürlich ungewohnt ist für eine männlich gelesene Person Anfang 40. Aber ich habe es schon früher gerne geschaut und ich mag tatsächlich gerne zum einen so dieses Geheimnisse, überraschende Wendungen, Drama, ja, so die Intrigen, so dieses Ganze, wo wir als Rollenspieler sagen, so dieses Social Play. Ja, manchmal wird mir gesagt, also quasi wie Vampire ohne Fantastik. Ja, das ist genauso wie man bei Game of Thrones, also wenn wir mal ehrlich, Game of Thrones ist jetzt nicht erfolgreich aufgrund der großen epischen Massenschlachten, weil die gab es ja nur am Ende und die war enttäuschend, sondern wegen den Charakteren, den Wendungen, so dieses ganze Intrigenspiel und wer hat welche Verbündete und was läuft vielleicht im Hintergrund, was wir noch nicht wissen. Und so ist es ja bei Highschool-Serien auch. Und das ist das, weswegen man da hinkommt, was zum einen spannend ist. Das Zweite ist aber, dass sie sehr viel Ähnlichkeit auch mit Star Trek haben. Wenn jetzt Star Trek-Fans dabei sind, das ist vielleicht Gotteslästerung, aber ich kann es erklären und begründen. Denn früher bei Star Trek ist man ja auch hingekommen wegen Aliens, Raumschiffe, spannende Kämpfe gegen die Borg. Aber dahinter steckt ja viel mehr. Es ist ja eine gesellschaftliche Utopie, wo, die halt auch eine Entwicklung hat. Ne? Wenn du zum Beispiel an die Klingonen denkst, die ja ursprünglich sind es ja Feinde und später kriegen sie richtigen Hintergrund, kulturellen Hintergrund. Ja, es gibt einen Waffenstillstand, sie werden später Verbündete und Freunde. Und das ist in Highschool-Serien mit den Antagonisten genauso. Und genauso ist das alles etwas fortschrittlicher. Und damit meine ich nicht nur, dass die Schultoiletten sauber und benutzbar sind, sondern halt auch das gesellschaftliche Bild ist dem Mainstream voraus, hinsichtlich Inklusion, Repräsentation oder halt auch, dass wie bei Star Trek gesellschaftspolitische Fragen aufgegriffen werden, wie zum Beispiel Armut und Reichtum, Rassismus, Umgang mit gesellschaftspolitischen anderen schwierigen Themen, also genau das, was Star Trek in der Hochphase auch getan hat. Ja, und zum Beispiel, ja, Star Trek war ja schon immer, sie haben halt Sachen einfach gemacht. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel daran denkst, an die Classic-Serie mit Captain Kirk, die Figur von Uhura als dunkelhäutige Frau Brückenoffizierin zu sein, das war ja damals ein riesiger Skandal in Amerika.
Der größere Skandal war dann der Kuss, den sie gefühlt 400 Mal drehen haben müssen, damit er dann akzeptiert wurde.
Das erst recht, aber das ist für mich das, wo ich sage, es ist Star Trek. Sie haben eine Utopie für eine bessere Welt und haben halt gesagt, wir machen das nicht. Und wir müssen da jetzt auch nicht drüber sprechen, sondern in unserer Utopie gibt es diese Gleichberechtigung und diese Repräsentation. Und das ist eine Normalität für diese Welt, die wir uns erträumen. Und in Highschool-Serien ist es zum Beispiel in den 90ern üblich gewesen, dort homosexuelle Charaktere zu haben und das halt zu thematisieren. Und zwar nicht im Sinne von, guck mal, der ist schwul, sondern auch um die Fragen aufzuwerfen, warum sollte man ein Problem damit haben, wenn jemand auf das gleiche Geschlecht steht? Ja, oder warum sollte man Leute deswegen ausgrenzen? Wie geht es den Leuten damit? Und auch um das darzustellen, das sind einfach ganz normale Leute. Lass doch die Leute Frauen lieben, Männer lieben. Warum interessiert euch das? Ja, und heutzutage ist es so, dass jetzt seit 10, 15 Jahren in sehr vielen Highschool-Serien Transmenschen inkludiert sind. Ja, und es wird entweder auf eine positive Weise thematisiert oder sie sind zum Teil auch einfach da als Normalität, ohne dass es jemals angesprochen wird. Ja, wenn man sich aber mehr damit auskennt, dann weiß man auch von den Schauspielern oder SchauspielerInnen, dass einige davon trans sind. Und das wird nicht angesprochen oder teilweise in einem Nebensatz, dass das mal angesprochen wird. Aber es wird einfach als eine Normalität gezeigt. Eine Normalität, die ich mir zum Beispiel wünschen würde, dass es einfach so sein könnte, dass Leute sein können, wie sie wollen, ohne blöde Sprüche zu kriegen oder Angst zu haben, auf die Straße zu gehen. Und auch nicht-binäre Menschen sind mittlerweile manchmal in den Serien drin.
Welche Serien schaust du dir da aktuell an, damit man Referenz hätte, falls man da nicht so drin ist in dem Genre?
Es ist immer unterschiedlich. Aktuell schaue ich tatsächlich eine alte Serie von Anfang der 2000er nochmal, wo das tatsächlich eigentlich fast gar nicht drin ist, und zwar OC California. Bei dem Rollenspiel, was ich schreibe, hätte ich als Inspiration oder als Hauptserieninspiration würde ich sagen Pretty Little Liars und Gossip Girl. Und zumindest in der zweiten Gossip Girl Serie ist auf jeden Fall ein Trans-Charakter drin. Aber dass das die Hauptinspiration ist, liegt an was anderem. Denn Gossip Girl hat damals etwas gemacht, was vorher noch keine Serie so groß thematisiert hat. Nämlich das Thema Internet und Social Media. Ja, das war damals zu der Zeit, wo die Handys schon etwas weiter waren. Man konnte damit ins Internet und konnte damit Fotos machen und konnte das dann durchs Internet schicken. Und in der Serie Gossip Girl gibt es dann den namensgebenden Blog. Niemand weiß, wer dahinter steckt. Und da werden dann peinliche Fotos veröffentlicht, Gerüchte, Geheimnisse. Und alle haben natürlich Angst davor, irgendwie dort drauf zu landen. Aber irgendwie machen auch alle mit ihren Handys, sobald sie was hören, sehen, fotografieren, schicken sie es dahin, um andere bloßzustellen oder zu exposen. Und beteiligen sich daran, dass das halt funktioniert. Dass es so einen Blog gibt, der quasi die Leute vorführt. Und das ist zum Beispiel etwas, was rollenspielerisch interessant sind, vor allem aus Spielleitungssicht. Denn zum einen hat man ein großes verbindendes Element, das eben auch in einer fiktiven Spielwelt gibt. Aber vor allem kann ich das als Spielleitung nutzen, indem ich in-game auch so einen Blog oder einen Social-Media-Account hätte. Und das nutze, um zum Beispiel meinen Spielenden Informationen zukommen zu lassen. Das wäre die positive Weise. Aber natürlich auch, um zum Beispiel hinter dem Rücken der anderen mit einem einzelnen Charakter Nachrichten zu schreiben und den vielleicht in-game zu manipulieren oder vielleicht mit Fotos oder Videos zu erpressen und dazu zu verleiten, etwas zu tun, was der Charakter dann später bereut. Oder was vielleicht der Charakter eines anderen Spielenden bereuen wird. Und wo dann vielleicht die Frage auftaucht, wer hat mir oder der Familie meines Charakters das angetan? Und vielleicht war das jemand, der mit am Spieltisch sitzt. Und da sind wir dann schon sehr in diesem Intrigen- und Geheimnissen-Spiel, wo es dann natürlich auch um Drama geht, weil das kann natürlich irgendwann rauskommen. Und für mich, ja, das ist natürlich sehr eine Geschmackssache, für mich ist das ist irgendwie stundenlang spielen und etwas vorbereiten, nur um dann herauszufinden, dass der Antagonist, den man vielleicht gesucht hat, ein Mitspieler ist, der einen die ganze Zeit quasi belogen hat und vertuscht hat, was er getan hat. Das ist rollenspielerisch viel intensiver und emotionaler, als das jeder Bosskampf liefern könnte, wenn man sich auf sowas einlassen kann. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die sagen, nee, ich möchte lieber mit als Heldengruppe spielen, wir sind alle Freunde und einen epischen Bosskampf.
Also das heißt, rein von der Idee her ist es vermutlich dem ähnlich zu setzen wie Monster Hearts, nur ohne dem Science-Fiction- oder Fantasy-Element.
Ja, also es ist zum einen, ist es komplett ohne Fantastik. Ja, weil das ist im Grunde das Erste, was mich an Monster Hearts gestört hat, weil ich tatsächlich das klassische Highschool-Serien-Feeling wollte. Zum anderen bin ich persönlich kein PBTA-Fan, auch wenn ich niemanden sonst kenne, der das nicht abgöttisch liebt. Und ich will halt auch bewusst eben, Monster Hearts kann man natürlich so machen, aber ich will eben bewusst diesen Fokus auch auf dieses Social-Media-Ding legen und dass man als Spielleitung so einen Blog oder Account in-game führen sollte, um halt auch das Drama zu erschaffen. Monster Hearts geht ja eher hin und sagt, die Spielenden sollen einfach nur spielen und als Spielleitung reagiere ich nur darauf oder schmeiß irgendwas ins Spiel rein, damit es halt nicht langweilig wird. Bei mir ist es halt eher so gedacht, dass man auch tatsächlich was im Hintergrund hat, was quasi dann potenzielle Geheimnisse sind, die man später aufdecken kann oder ich nicht nur auf die Gruppe reagiere, sondern bewusst mit meinen Spielenden interagiere im Geheimen, um dazu zu bringen, dass sie etwas tun, was halt dann eben zu Geschichten und Drama führen könnte. Da nehme ich als Spielleitung also eine wesentlich aktivere Rolle ein. Was beiden aber natürlich gemein ist, ist zum einen natürlich das grundsätzliche Setting, aber auch, dass es keine klassische Abenteuerstruktur gibt. Ich sagte immer, klassische Abenteuer im Rollenspiel erzählen dir ja eine Geschichte und mein Charakter ist mein Werkzeug, um diese Geschichte zu erleben. In einem Highschool-Setting erzählst du aber keine generische Geschichte, die die Charaktere durchlaufen, sondern du erzählst eigentlich nur persönliche Geschichten der Charaktere im Sinne von Selbstfindung, Beziehung zu anderen, Probleme mit den Eltern, die Geheimnisse, die quasi über irgendwelche alten Familienfäden oder so sind. Ja, also aber alles Sachen, die sie als Charaktere und ihr Leben und ihr Umfeld persönlich tangieren und beeinflussen.
Sind das dann eher One-Shot-ähnliche Sessions oder schon längere Spielsessions über mehrere Spielabende oder ähnliches?
Bislang sind es vor allem One-Shots. Ich bin ja noch relativ weit am Anfang. Also ich habe jetzt dieses Jahr ein Heft mit Beta-Regeln veröffentlicht in der Druckform. Und ich habe halt in meinem eigenen Umfeld eigentlich nicht wirklich Leute, die das kampagnenmäßig spielen wollen, weil das sind halt mehr so klassische Rollenspieler, die sagen, ah ja, mal einmal spielen würde ich, aber die wollen halt nicht wöchentlich oder so Highschool-Drama spielen, sondern dann lieber Fantasy, Science-Fiction und epische Bosskämpfe. Das Feedback von Spielenden ist bisher, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ist ganz witzig, ist mal was anderes, ist toll für einen One-Shot. Es gibt aber auch Leute, die sagen, sie können sich das für einen One-Shot gar nicht vorstellen, sondern eher für eine Kampagne. Was halt einfach auch daran liegt, dass du so Themen wie Selbstfindung, Selbstidentität, kannst du schlecht in einen One-Shot unterbringen. Es gibt natürlich auch Highschool-Filme, aber gerade die Serien, die erfolgreich sind, sind ja irre lang. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, bis vor 2 Jahren oder so lief Riverdale, das sind, ich glaube, 7 Staffeln mit im Schnitt 25 Folgen à 45 Minuten. Also so, wie man Serien in den 90er Jahren gemacht hat. Ja? Und wir reden jetzt über einen Zeitraum von 2015 bis 2023 oder so, wo wir eher dran gewöhnt sind auf Streamingdienste, dass eine Serienstaffel 6 oder 8 Folgen nur noch hat. Man kann also in einem Highschool-Setting sehr, sehr viele Staffeln mit sehr vielen Folgen machen und sehr, sehr viel erzählen. Und für so Themen immer als klassisches Thema, eine Person, die quasi herausfindet, dass sie nicht heterosexuell ist. Da steckt ja eine Entwicklung hinter mit sehr viel Zweifeln, Ängsten, ein Coming Out, ja, sag ich mal, vielleicht bei Freunden, Öffentlichkeit, Familie, Probleme, die da vielleicht mit einhergehen, Reaktionen des Umfeldes. Und selbst in einem One-Shot am Wochenende, wo ich 8 Stunden spiele, wäre das, glaube ich, schwierig umzusetzen. Vor allem, weil ich ja dann doch 3 oder 4 andere Leute am Tisch habe, die natürlich auch ihre persönlichen Geschichten erleben möchten. Daher glaube ich schon, dass sowas sehr, sehr kampagnengeeignet ist. Und auch so ein großes Thema wie der anonyme Blog, der alle terrorisiert und erpresst, ist natürlich auch etwas, dem man langfristig nachgehen kann. Und was quasi in einem 4-Stunden-Abenteuer von Forschen und Auflösen so ein bisschen vielleicht verschwendet wäre, weil es eigentlich viel, viel mehr hergeben würde.
Du hast es jetzt natürlich im Zuge deiner Beta-Phase natürlich öfters gespielt oder beziehungsweise geleitet. Wie war da die Standardkonstellation? Also wie viele mitspielende Personen hattest du im Schnitt?
Unterschiedlich. Es gibt Runden, wo sich niemand für angemeldet hat. Ja, das habe ich ein paar Mal gehabt. Ich habe aber zum Beispiel auch eine Convention gehabt. Da war eine Gruppe, die haben sich morgens ans schwarze Brett gestellt und gewartet, dass meine Runde aus. Die haben da ausgegangen wird. Die standen da 30 Minuten, um zu warten, dass die Orga die Runde aushängt, damit sie sich eintragen dürfen. Es ist schwierig, weil sehr, sehr viele Rollenspielende natürlich in erster Linie Fantasy- und Fantastik-Fans sind. Und sehr viele sagen ja, nee, keine Fantastik, keine Monster, keine Kämpfe und hinter dem Rücken meiner Freunde und dann noch in einem Schulsetting. Das ist nichts für viele. Was auch völlig okay ist, die lieben halt Fantasy. Und ich würde sagen, so 9 von 10 Rollenspielenden sagen, das ist nichts für sie. Aber die mögen halt Fantasy. Und da gibt's ja schon, ne, D&D, DSA, Splittermond, Daggerhard ist der neue Hype, das neue von Pegasus gemachte Midgard wird ja noch gepusht, also da haben wir ja schon eine ziemliche Marktsättigung und da würde ich als kleiner Indie-Autor, der das als Hobbyist macht, wie soll ich mich durchsetzen gegen Daggerhard und D&D? Und wenn dann 1 von 10 Leuten sagt, ach, ist interessant, ist mal was anderes, dann habe ich ein System, was halt anders ist und ja, als diverse andere. Klar, es hat gewisse Gemeinsamkeiten mit Monster Hearts, aber ich denke auch schon genug Unterschiede durch das Fantastiklose, das andere Regelkonstrukt und den auch etwas anderen erzählerischen Fokus. Genauso, es gibt jetzt zum Beispiel Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen oder für anständige Damen. Für mich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist halt ein 50er-Jahre-Mädcheninternat-Setting. Das hat natürlich auch ähnliches Social Play, aber hat auch einen ganz anderen Fokus, nämlich 50er Jahre Mädcheninternat ist definitiv was anderes als 2020er Social Media Internet Generation.
Ja, also mir kommt nur eines in den Sinn und ich muss jetzt schauen, ob ich das, ich glaube, ich habe das irgendwo, was für mich ähnlich sein könnte, bis zu einem gewissen Grad natürlich.
Also es gäbe noch Hellcats und Hockeysticks im Englischen. Das habe ich selber nicht, aber das scheint angelehnt zu sein an den Film Die Girls von St. Trinian, halt mit einem ziemlich abgefahrenen britischen Internat. Bubblegum Show kenne ich noch. Das ist quasi, das hat mal ein Jugend-Annie gewonnen. Das ist aber eher Richtung 3 Fragezeichen oder TKKG. Also eher so Kinder und Jugendliche, die quasi so in lokalen Mysterie- und Krimi-Geschichten an der Schule ermitteln. Also alles schon etwas anders, ja?
Ich hab's. Also im Prinzip, es ist nicht gleich, es ist zielt ähnlich in die Richtung, nur ein bisschen anders. Und zwar nennt sich das Made the Role-Playing Game. Sagt ihr das was?
Ah, okay. Ja, das habe ich auch mal geleitet, das würde ich aber komplett anders sehen. Weil Made ist ja eher du spielst halt Maids und Butler in einem Anwesen und hast ja dann eher, das ist ja eher als Slapstick-Comedy gedacht im Sinne von ein großer Alter erwacht oder die Alien greifen die Erde an oder es ist Zombie-Apokalypse und wir müssen die Welt retten, aber darauf achten, dass das Haus am Ende noch sauber ist, wenn der Hausherr nach Hause kommt. Also das ist ein absolutes Comedy-Rollenspiel. Aber wo wir im Anime-Bereich sind, es gibt ja recht viele Anime-Rollenspiele, vor allem auch im Englischen. Da gibt es auch welche, die zum Beispiel Regeln haben oder rausbringen möchten, um zum Beispiel so ein Anime-Highschool-Setting zu machen mit Schul-Sportclubs und sowas. Also ich weiß, dass da was kommen soll. Ich weiß aber nicht, wie sich das äußert. Und es hat halt trotzdem halt einen anderen Fokus, wenn man möglichst versucht, so ein Anime-Feeling einzufangen, als wenn man ein klassisches amerikanisches Highschool-Serien-Feeling einfangen will. Auch einfach von der kulturellen Ausrichtung und den Inhalten, wie man etwas macht.
Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Rollenspiel. Also vom Setting her ist es klar, worauf es abzielt. Die Frage für mich ist das, weil du gesagt hast, das ist ähnlich wie Monster Hearts, ohne den Fantasy-Science-Fiction-Aspekt. Was würdest du sagen, oder wie funktioniert das Regelwerk per se? Also was brauche ich, wenn ich spielen wollen würde?
Du brauchst 10-seitige Würfel, ungefähr so bis 7 oder 8 Stück. Und ich verwende ein flexibles Pool-System. Das heißt, ich habe bei mir auf dem Bogen ziemlich klassisch Attribute und Fertigkeiten. Aber die Attribute sind halt zum Beispiel Emotionen, Intelligenz, Bildung, aber auch Sachen wie zum Beispiel Schönheit aktuell, weil es natürlich altersmäßig ein großes Thema ist, aber zum Beispiel auch Name. Das ist immer das, wo die Leute fragen, was ist denn Name als Attribut? Das ist zum einen mein eigener Name, meine Bekanntheit, mein Einfluss, vielleicht mein Social Media Fame, aber auch der Name der Familie, der halt entweder gut oder schlecht sein kann. Wenn man solche Serien kennt, dann gibt's häufig diesen einen Charakter, wo die Eltern sehr reich sind und die halbe Stadt letztlich in deren Fabrik arbeitet und abhängig von dieser Familie sind. Und das ist dann natürlich quasi wie in dem Fall über Attribut sehr, sehr stark, als wenn man diesen Namen in die Waagschale werfen kann. Und bei den Fertigkeiten kann man sowohl flexible Fertigkeiten haben, die halt charakterindividuell sind, wie zum Beispiel Hacken oder Cheerleading, Football. Aber es gibt halt auch Basisfertigkeiten, die alle auf dem Boden haben, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit oder Flirten, beeinflussen. Ja, also sehr, sehr viele Social Skills. Ja, auch ein paar andere. Man kann auch kämpfen, aber das ist halt nur eine Fertigkeit, die nennt sich Handgreiflichkeiten. Und mehr gibt's halt nicht. Und man kombiniert immer eine Fertigkeit mit einem Attribut. Ja, das kennt man auch von woanders. Aber bei mir ist das halt nicht festgelegt. Ja? Wenn du zum Beispiel, du möchtest jetzt mit jemandem flirten, dann weißt du, klar, Fertigkeit ist Flirten. Aber das Attribut kann sehr unterschiedlich sein. Wenn du jetzt sagst, du möchtest dein Aussehen in Szene setzen, dann würdest du das Attribut Schönheit nehmen. Wenn du eher versuchst, jemanden mit deiner Intelligenz zu beeindrucken, dann nimmst du als Attribut Intelligenz. Und wenn du eher bewusst bei jemandem Gefühle auslösen möchtest oder auf dessen Gefühle besonders achten willst, um darauf passend zu reagieren, nimmst du das Attribut Emotion. Je nachdem, wie halt deine Herangehensweise ist. Und dann nimmst du einfach das Attribut, sagt dir, wie viele Würfel du nimmst. Na, zum Beispiel hast du Schönheit 4, nimmst du jetzt deine 4 Würfel. Ja, und falls du dann flirten, vielleicht eine 6, dann ist jede Würfelseite von 0 bis 6 wäre ein Erfolg. Und damit kann man dann auch widerspiegeln, dass zum Beispiel jemand, der jetzt einen sehr hohen Wert im Körper hat, weil er sehr durchtrainiert und sportlich ist, sagen wir mal ein Boxer, ja, super sportlich, hat einen hohen Wert in der Fertigkeit Boxen, hat im Attribut Körper einen sehr hohen Wert, hätte körperlich also auch eine sehr gute Voraussetzung, um zum Beispiel im Cheerleading-Team dabei zu sein. Ja, weil körperlich fit und kräftig. Da gibt es ja Positionen für. Aber wenn er noch nie Cheerleading gemacht hat, hat er halt in Cheerleading einen Wert von 0 oder von 1 und dann hat er zwar viele Würfel, also gute körperliche Voraussetzung, wird aber trotzdem wahrscheinlich scheitern, weil er halt einfach nicht weiß, was er tun soll. Genauso wäre es halt, wenn ich könnte jetzt alle möglichen Videos, Bücher etc. über Cheerleading lesen und wäre der absolute Experte, aber mit meiner körperlichen Verfassung würde ich trotzdem absolut nichts auf die Reihe kriegen.
Klingt interessant. Ich sehe gerade, ich habe den Charakterbogen offen. Du hast noch unterschiedliche Bereiche, also Kontakte und so weiter, die haben auch eine Möglichkeit, einen Wert zu hinterlegen. Ist es so von der Idee her ähnlich, wie ich zum Beispiel, was ist hier ein NSC, den ich kenne, klassifizieren kann, wie gut der zu mir hält oder ähnliches? Oder wie darf ich das verstehen?
Im Grunde, wie gut er in dem ist, wofür du ihn als Kontakt hast. Ja, also sagen wir mal klassischerweise, ich habe als Kontakt einen Polizisten. Ja, den habe ich vielleicht, ich überlege mir vielleicht einen kleinen Hintergrund, aber ich kenne einen Polizisten, den ich vielleicht kontaktieren kann, wenn ich vielleicht wissen will, kannst du mal gucken, ob jemand in der Polizeidatenbank registriert ist oder ob jemand verhaftet worden ist. Ja, das würde ich ja sonst nicht rausfinden als Charakter, aber ich kenne jemanden, der das vielleicht für mich rausfinden würde und der Wert gibt halt an, wie bei einer Fertigkeit, wie gut er potenziell etwas kann oder wüsste. Und verbinden tut man das dann mit dem Attribut Name, weil das ja mein soziales Standing und Einfluss ist, um quasi zu zeigen, wie sehr ist der denn überhaupt gewogen, etwas für mich zu tun.
Vergleichende Proben funktionieren dann genauso?
Wenn es vergleichende Proben gibt, funktionieren die grundsätzlich genauso. Das heißt also, ja, es gibt jetzt zum Beispiel die Fertigkeit Widerstehen. Das heißt, wenn mein Charakter mit dir flirten würde und du möchtest das nicht, ja, also im Idealfall, würde ich einfach das ein bisschen erzählerisch machen. Du reagierst darauf erzählerisch und wir überlegen uns das erzählerisch, wie wir das tun. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte dich auf jeden Fall mit dir flirten, dass du dich so ein bisschen in mich verliebst und du sagst, ja, ich möchte das aber eigentlich gar nicht, dann müssten wir natürlich würfeln. Und dann würdest du zum Beispiel die Fertigkeit Widerstehen dafür verwenden, um meinen verschiedenen Anmachversuchen dem was entgegenzusetzen und dich halt nicht überreden zu lassen, mit mir aufs Date zu gehen.
Was verstehst du unter erste Spielrunde? Weil das in der Mitte angeführt ist, da gibt es ja stellt am, dass man weiß, wann der Charakter erstellt worden ist, ist kein Thema. Aber was ist gemeint mit erste Spielrunde?
Das ist ja so ein ganz kleiner Bereich auf dem Charakterbogen. Da war halt einfach noch diese kleine Lücke, wo ich noch nichts hatte. Und das sieht immer blöd aus, wenn da was leer ist. Und darum gibt es da dieses Charakter erstellt an und erste Spielrunde am. Weil das ist ja potenziell, kann das ja ein anderer Termin sein. Und dann kann man idealerweise irgendwann sagen, boah, weißt du noch, wo wir vor 2-3 Jahren angefangen haben, wann war das denn nochmal? Und dann hat man es auf dem Charakterbogen stehen. Das ist also einfach so ein kleines Goodie, um später so ein bisschen Erinnerungskultur zu haben.
Ja, finde ich cool. Finde ich sehr gut. Wie ist es der weitere Weg von deinem Plan? Du hast jetzt die Playtests online, man kann es sich runterladen von der Homepage. Aber wie ist so die weitere Vorgehensweise? Wie läuft es weiter?
Also generell soll es die generellen Regeln auch künftig immer weiter online geben zum Download. Ja, so ähnlich wie das zum Beispiel Splittermond ja auch macht. Die haben ja auch ihr Grundregelwerk kostenlos als PDF auf der Seite. Und ich finde, das ist halt auch ein super Konzept, weil dann kann man sich halt einen Eindruck machen. Und ich glaube auch schon, genau wie Uhrwerk das sieht, dass man, dass wenn die Leute das dann angucken, auch hinterher sagen, das ist geil, ich würde mir auch das Buch kaufen oder das Heft in meinem Fall. Aktuell gibt es halt diesen Playtest, den gibt es halt auch in der Druckform. Da ist da noch ein Demo-Setting drin und ein paar und zwei Seiten zum Spielleiten. Es wird jetzt erstmal bei diesem Playtest bleiben mit den Grundregeln. Und dann wird es nächstes oder vielleicht auch erst übernächstes Jahr noch dann die nächste überarbeitete Form geben, die dann quasi so ein finales Regelwerk ist. Da werden dann also mehr oder weniger viele Änderungen sein, wahrscheinlich eher geringfügige Änderungen. Das muss man sich dann halt im Detail nochmal angucken. Aber das Ziel wäre da auch, dass da nichts so groß verändert wird, dass man das neue Heft mit den neuen Regeln kaufen müsste, um aktuell spielen zu können, sondern dass man das entweder noch dass es kompatibel bleibt mit dem Playtest oder man das wirklich mit 2-3 kleinen Änderungen konvertieren kann. Und geplant sind dann halt auch noch weitere Hefte. Also ich hab lange überlegt, wie ich es veröffentlichen will. Es war mal die Idee, ein klassisches A4 Hardcover zu machen. Das hat allerdings diverse Nachteile, weil ein klassisches A4 Hardcover bedeutet, man muss mit sehr viel Geld in Vorleistung gehen. Man muss auch sehr, sehr viel Platz im Keller haben, um so viele A4 Hardcover lagern zu können. Und man muss natürlich auch entsprechend viel Inhalt haben. Und es wäre halt, ich finde es halt nicht ideal, wenn ich quasi 3 oder 4 Jahre schreibe, um ein Buch rauszubringen und dann nochmal 5 Jahre schreibe, um das nächste rauszubringen. Und Außerdem ist Hardcover fast doppelt so teuer wie Softcover und Softcover ist wieder fast doppelt so teuer wie eine Heftform und darum werden es wahrscheinlich auch 5 Hefte sein und es gibt eine optional eine Box dazu, wo man die reintun kann, um die sich dekorativ ins Regal zu stellen.
Also so eine Reminiszenz an die alten DSA-Boxen. Es waren ja auch alles nur Hefte.
So ein bisschen, aber halt wie gesagt alles in A5, damit es auch einfach geeigneter ist, um das halt locker mal mitzunehmen oder in eine kleine Tasche zu stecken. Denn allein praktisch gedacht, meine Zielgruppe sind natürlich nicht nur die klassischen Rollenspieler, die einen großen Brettspielrucksack zum Rollenspielabend mitnehmen, sondern potenziell auch zum Beispiel Cosplayerinnen auf Cons, die eine kleine Tasche haben oder die klassische Zielgruppe der Serienvorlagen, die vor allem weibliche Teens und Twents sind, die häufig gar keine Taschen dabei haben, um ein A4-Buch hereinzustecken. Neben den Grundregeln, wo dann noch ein paar Hintergrundsachen reinkommen, also wie zum Beispiel amerikanisches Schulsystem oder so, möchte ich gerne ein Heft machen für die Spielleitung, wo dann auch Beispiele drin sind und eine ausführliche Gestaltung, wie man so einen anonymen Account oder Blog in-game führen kann, wie man mit den Spielern umgeht oder wie man eine Erzählstruktur macht, um Kampagnen halt wirklich zu leiten, die halt nicht eine einzelne Geschichte von A über B nach C ist. Und es soll Hefte geben die heißen dann wahrscheinlich Clubs und Charaktere, wo halt einfach spielfertige Charaktere drin sind für One-Shots, aber auch als NPCs und verschiedene Aktivitäten und Schulclubs mit entsprechenden Ideen, um das spielerisch zu machen. Also zum Beispiel eine Beschreibung eines Cheerleading-Clubs mit zum Beispiel dem Coach als NPC, 2, 3 aus dem Cheerleading-Team mit Werten, mit Hintergrund und 2, 3 Story-Aufhänger, die für diesen Club relevant sind, wie zum Beispiel das gestohlene Maskottchen oder der große Streit zwischen 2 Charakteren in diesem Club, sodass man damit was Vielfertiges hat. Und ich möchte gerne Setting- und Kampagnenbände oder Hefte machen, die dann quasi eine komplette Beschreibung einer spielbaren Schule haben, einer passenden Stadt, in der diese Schule liegt, mit Orten, NPCs, Hintergründen, jahrzehntealten Geheimnissen. Eben all das, dass man ein komplettes Setting zum Bespielen hat, ohne sich alles aus den Fingern saugen zu müssen. Aber es geht halt nicht so schnell voran, weil das Schreiben des Rollenspiels zeitlich ja unkritisch ist und die Convention-Orgas, die sind immer sehr termingebunden und deswegen haben die im Zweifelsfall immer Vorrang vor dem Weiterschreiben. Ich werde wahrscheinlich Jahre brauchen, um das umzusetzen, was ich machen möchte aufgrund der Geschwindigkeit, aber ich hätte auch noch andere Ideen oder weitere Ideen, die ich gerne damit machen würde, aber die sind halt noch viel, 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 viel weiter entfernt. Also ich finde zum Beispiel auch ganz toll, wenn es in solchen Highschool-Serien so eine Halloween-Folge gibt, wo dann irgendwelche Spukerscheinungen sind. Oh, sowas würde ich halt auch gerne mal machen, aber es hat halt keine Priorität, weil es erstmal nicht wichtig ist. Oder zum Beispiel ein ausgefalleneres Setting, wie zum Beispiel in dem Anime Kakegurui, wo dann dieses Internat ist, wo alle glücksspielsüchtig sind und sein ganzes soziales Standing vom Glücksspiel abhängt. Fände ich auch total reizend, aber wichtiger finde ich erstmal die klassischen Settings, weil es ja das ist, was ich eigentlich machen möchte und nicht die ausgefallenen, kuriosen Sachen.
Da hast du dann ja noch einiges vor.
Durchaus, aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das Genre das hergibt und dass es dafür ein Publikum gibt. Also ich sehe, es gibt ja einzelne Leute, die das Heft auf den Conventions kaufen und denen es halt auch gefällt. Also gibt es definitiv ein Publikum. Wie groß das halt ist, muss man schauen. Und das Potenzial sehe ich aber halt auch, dass es halt Leute ansprechen kann, die mit Rollenspiel sonst nichts zu tun haben. Denn ich habe auch tatsächlich Begegnungen oder zum Beispiel auch Arbeitskolleginnen gehabt, die halt sagen, nee, so Rollenspiel haben sie noch nie gemacht und so dieses so Fantasy, D&D, Monster, Drachen spricht sie halt nicht an. Die kennen aber solche Serien, wie ich sie als Inspiration habe und das spricht sie an. Weil es halt einfach ein anderes Genre ist, spricht es natürlich andere Leute an und hätte das Potenzial, die dazu zu kriegen, Pen-and-Paper-Rollenspiel dann auch mal auszuprobieren. Weil ich glaube schon, Pen-and-Paper ist universell und jeder Mensch oder nahezu jeder Mensch könnte mit Pen-and-Paper Spaß haben, mit dem richtigen System und dem richtigen Genre, weil jeder ist Fan von irgendetwas. Jeder wird irgendein Hörspiel, irgendein Roman, Film schon mal gesehen oder gelesen haben und sich gedacht haben, boah, das würde ich auch gerne erleben. Oder boah, wenn ich der Charakter wäre, hätte ich das jetzt komplett anders gemacht.
Rollenspiel ist eines der seltensten Hobbys, meiner Meinung nach, also auch im Bekanntenkreis, das ausgeführt wird. Also. Aber dennoch ist es meiner Meinung nach eines der vielfältigsten Hobbys, die es gibt, neben Romane schreiben und Bücher lesen.
Eben, es ist sehr kreativ und man kann sich halt auch sehr involvierend. Ne? Also es ist halt nicht so dieses Passive wie bei einem Film, aber auch bei einem Buch, ja, wo meine Fantasie ja viel mehr angeregt wird, um die passenden Bilder zu erschaffen. Auch da, ich habe ja keinen Einfluss auf die Story. Ich bin ja gebunden an das, was der Autor als Geschichte erzählen wollte. Was halt nicht die Geschichte ist, die ich vielleicht aber gerne erleben würde. Und im Rollenspiel kann ich es ja haben und deswegen ist es halt auch viel, viel emotionaler und intensiver. Und was halt auch ein Thema ist, ja, es gibt ja mittlerweile im Rollenspiel, verwenden ja immer mehr Systeme und Spielleitungen auch Safety-Tools. Ne? Wirst du ja wahrscheinlich schon auch kennen, so X-Card oder sowas. Und ich habe bei mir ja auch einen eigenen Abschnitt zu Safety-Tools. Ich habe auch eine X-Karte drucken lassen, die beim Heft dabei liegt und die ich auch auf Conventions bei mir am Stand ausgebe. Denn potenziell hat mein Rollenspiel halt super, super viele Triggergefährdungen auch. Und halt einfach durch das Genre und durch die Themen, die drin vorkommen. Ja? Weil wenn du jetzt an D&D denkst, ja, wenn du eine Spinnenphobie hast, das kann natürlich vorkommen. Ja? Das kann man aber relativ leicht umgehen. Und die wenigsten Menschen haben eine Phobie vor Orks oder Drachen. Und so klasse und so schwierige Triggerthemen kommen halt meistens nicht so stark vor, weil es ja mehr um ein bestimmtes Fantasy-Abenteuer geht. Das ist halt eher was Abstraktes. Aber wenn du jetzt an Themen denkst wie eine realweltliche Schule mit Intrigen, Verrat von Freunden, Mobbing, Gewalt, vielleicht auch sexueller Gewalt, Ausgrenzung, das sind halt einfach Themen, die einen viel, viel mehr triggern können, weil man sie vielleicht auch schon persönlich erlebt hat. Und auch wenn man denkt, ja, das ist ja fiktiv, ja, das ist kein Problem für mich. Wenn man dann erstmal da so drin ist, man seinen Charakter spielt und einfach persönlich viel mehr involviert ist, dann kann es einen eben doch triggern, auch wenn man es vorher nicht gedacht hatte. Ja, das hatte ich zum Glück in meinen Spielrunden noch nicht. Ich habe es aber gehabt bei Leuten, die das bei meiner Standgestaltung hatten, weil ich habe dann eine Tafel stehen, wo verschiedene Fotos sind, die mit Edding nachbearbeitet sind, um daraus Grimassen zu machen oder wo dann Beleidigungen oder so draufstehen. Ja. Und das hat tatsächlich Leute getriggert, die gesagt haben, ich bin gestandener Rollenspieler und ich hätte nie gedacht, dass ich mit irgendwas ein Problem habe, aber das war einfach so real. Das hat sich so echt und hat so sehr Assoziationen an negative Sachen aus der Schulzeit geweckt, dass die dann ein flaues Gefühl im Magen bekommen haben.
Ja, solche Themen sind sehr oft unvorhergesehen. Und selbst wenn man es vorab spricht, was man eigentlich machen sollte, und auch bei den Einführungen für die Safety-Tools, die man verwendet am Tisch, man ist nie davor gefeit. Und wenn es nicht direkt zu dem Zeitpunkt kommt, dann kommt es hoffentlich im Feedback, dass das ein Thema ist oder war oder ähnliches. Ja.
Safety-Tools sind da echt eine gute Sache. Ja, und gerade in meinem Rollenspiel, finde ich, sollte man das halt bereit halten. Ja, nicht, weil ich glaube, dass das halt bei vielen ein Thema sein wird, sondern einfach, ich glaube, jede Runde kann von Safety Tools profitieren, einfach dadurch, dass sie da sind, weil das Dasein sagt ja schon aus, in unserer Spielrunde oder wenn ich Spielleitung bin, dann kannst du das benutzen und dann respektieren wir das und wir machen dir keine Vorwürfe und wir überspringen das dann einfach und das ist okay. Und schon das gibt mir eine gewisse Sicherheit, weil ich muss nicht Angst haben, wenn ich das jetzt anspreche, sind die anderen enttäuscht, kommt das dann irgendwie blöd, muss ich mich rechtfertigen. Ja, und das Vorhandensein der Safety Tools kann Leuten schon eine Sicherheit geben und dann können die sich natürlich auch im Spiel mehr fallen lassen und dadurch auch besseres Rollenspiel machen, was wieder allen zugutekommt.
Ja, ich wäre durch mit meinen Fragen. Hättest du noch etwas, was du anmerken möchtest?
Eine Sache vielleicht noch. Ich habe in meinem Rollenspiel benutze ich Stockbilder, die ich lizenziert habe. Also ich habe überlegt, wie ich das bebilder. Das, und für mich ist das natürlich mit einem realweltlichen Setting einfach, dass ich Stockbilder nehme.
Zur Erklärung, das sind Bilder, die man kaufen kann, die schon ein Fotograf erstellt hat und dementsprechend auch die jeweiligen Richtlinien bzw. Einsatzzwecke vorgibt, bzw. auch man sich die Lizenz zur Verwendung zum Print oder ähnliches kauft.
Genau, denn in den letzten Jahren ist ja generative AI ein großes Thema und man kann ja mittlerweile relativ einfach sich Bilder von der AI erstellen lassen. Ob und wie die kommerziell nutzbar sind, ist zwar umstritten, aber immer mehr nutzen es. Und auch viele Indie-AutorInnen und Self-Publisher verwenden die halt auch in ihren Rollenspielbüchern. Und ich wollte das nicht. Ich wollte auf gar keinen Fall AI-Art benutzen. Das mag vielleicht auch vor dem Hintergrund sein, dass ich aus dem Anime- und VTubing-Bereich komme, wo das halt, der halt sehr artistlastig ist, natürlicherweise, wo das halt ein ziemliches No-Go ist und sehr verpönt ist. Während das zum Beispiel im AutorInnenbereich weniger kritisch gesehen wird. Ich wollte eben bewusst keine AI-Art nutzen, aus Überzeugung. Und ich habe es aber auch bei anderen gesehen. Man kann auch Rollenspielbücher zum Beispiel in einem Cyberpunk-Setting komplett ohne AI-Art machen. Das hat nämlich auch schon jemand in Deutschland getan. 100-seitiges Cyberpunk-Buch mit passender Bebilderung, ohne auf AI-Art zurückgreifen zu müssen und ohne sich Bilder kostenpflichtig anfertigen zu lassen. Es ist tatsächlich...
Welches Buch war das?
Es ist Modern Liquid Callisto. Das gibt's gratis bei DriveThru, weil der Autor wohl einfach nur dieses Rollenspiel schreiben und veröffentlichen wollte. Das gibt's aber auch gedruckt beim Black Mask Verlag. Das sind die, die vor allem für New Hong Kong Story bekannt sind. Zu einem richtig krassen Preis von 40 Euro mit Sichtschirm und Charakterbögen und allem, weil die das quasi zum Selbstkostenpreis einfach machen. Und das ist halt komplett ohne AI-Art. Ob man jetzt AI-Art ablehnt oder nicht, ist natürlich eine individuelle Sache. Aber ich würde immer empfehlen, dass man sich mit dem Thema mal beschäftigt und die Argumente hört und sich auch überlegt, ob man AI-Art haben möchte. Und auch wenn man dann was Eigenes macht, ob es einem das wert ist, günstig Bilder in seine Bücher zu setzen, die vielleicht kommerziell gar nicht rechtssicher zu verwenden sind. Das muss man sich natürlich immer überlegen. Das ist eine Geschmackssache. Also einige würden sagen, es ist eine Rechtssache. Ich sage, es ist eher eine Geschmackssache, ob man das halt gut heißt oder nicht. Man sollte sich damit beschäftigen. Ich möchte es eher nicht. Ich verurteile jetzt auch keine Leute, die das machen oder die der Ansicht sind, sie brauchen das, um halt tolle Bilder zu haben, weil sie sonst nichts Passendes finden. Aber Modern Liquid Callisto zeigt ja, es geht auch ohne AI-Art. Und ich kenne auch Rollenspielautoren, die mit AI-Art angefangen haben, also nicht ausschließlich, aber sehr viel mit AI-Art gemacht haben und dabei sind, nach und nach jetzt alle ihre Bilder zu ersetzen mit Fotos oder angefertigten Zeichnungen oder Stockbildern, weil sie auch komplett AI-Art frei werden wollen. Und ich denke, das ist auch eine gute Sache, weil wir haben ja ein so schönes, kreatives Hobby, wo so viel Liebe von uns Autoren reinspielt, wo so viele Details drin sind, was so künstlerisch und kreativ sind, sodass ich persönlich denke, computergenerierte Grafiken passen da für mich halt einfach nicht so rein. Aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, dass man Leute, die das halt machen oder sagen, ja, ich habe keine passenden Bilder gefunden und AI-Art ist ja auch nichts Verbotenes. Ich würde es auch nicht gut heißen, wenn man diese Leute jetzt haten würde oder ausgrenzt oder beleidigt. Das gibt es nämlich leider auch. Ja, das ist halt ein sehr emotionales Thema und vielleicht als Schlusssatz generell ganz untypisch zum Thema Drama, Intrigen und sowas, aber eine Empfehlung an alle, bei allen Themen, gerade im Internet, nicht spontan reagieren und wütend sein, sondern immer überlegen, ist das so gemeint oder warum machen Leute etwas und nicht immer davon ausgehen, dass Leute Arschlöcher sind, denn Arschlöcher und gemeine Idioten, dafür haben wir ja Rollenspiel, in meinem sehr viel. Und lebt das besser dort aus und nicht im Internet oder bei kritischen Themen wie AI-Art und hatet euch gegenseitig eben nicht.
Danke dir.